Herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. So, dann komme ich jetzt zu Punkt 1 und zwar zur Gewichtsentwicklung in den ersten Tagen und in den ersten Wochen. Was auf jeden Fall gut wäre, euch im Voraus zu besorgen, ist eine Waage. Also entweder leiht ihr euch eine aus der Apotheke oder ihr kauft euch eine über Amazon etc., dass ihr wirklich anfangs euer Baby regelmäßig wiegen könnt, weil die Gewichtsentwicklung in den ersten Tagen, Wochen ist sehr, sehr wichtig, auch für uns quasi als Fachpersonal und auch für den Kinderarzt, für die Kinderärztin hinterher, um einfach beurteilen zu können, ob es euer Baby gut geht, ob es gut gedeiht oder ob es nicht so gut gedeiht. Prinzipiell ist es so, dass in den ersten Tagen die Kinder bis zu 10% an Gewicht verlieren können. Müssen sie natürlich nicht, aber sie können bis zu 10% verlieren. Je weniger sie verlieren, desto besser und je schneller das Gewicht stagniert und die Kinder dann wieder zunehmen, desto besser. Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Häufig ist es so, dass die Stillkinder mehr abnehmen, weil es etwas dauert, bis der Milcheinschuss in Gang kommt, als die Flaschenkinder. Weil die Flaschenkinder bekommen natürlich von Anfang an direkt Prä, so viel wie sie trinken wollen und haben dann nicht so eine ganz krasse Gewichtsabnahme. Dann sagt man, in der Regel sollten die Kinder bis zum 14. Lebenstag ihr Geburtsgewicht wieder erreicht haben. Das ist wirklich so ein Maß, so eine Range, an die ihr euch immer halten solltet. Und im Schnitt nehmen die Kinder ungefähr 30 Gramm pro Tag zu. Häufig ist es aber so oder erleben wir es so, dass die Kinder mal 2-3 Tage gar nicht zunehmen und dann 100 Gramm zunehmen auf einmal. Also seid davon nicht irritiert, wenn das Gewicht doch mal etwas hin und her schwankt. Wichtig ist es aber, wenn euer Baby wirklich bis zum 14. Lebenstag nicht das Geburtsgewicht erreicht hat und auch nicht in der Nähe vom Geburtsgewicht ist, vielleicht immer noch auf Status des Entlassungsgewichtes oder weiter abnehmen sollte, dass ihr dann auf jeden Fall zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin geht, weil dann muss man einfach mal schauen, ob alles in Ordnung soweit ist und wie das so mit der Milchproduktion bei der stillenden Mama aussieht, ob das ausreichend ist oder ob eventuell zugefüttert werden muss, mehr Flasche gefüttert werden muss oder andere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Zur Waage ist nochmal zu sagen, wirklich, dass ihr eine Babywaage braucht und am besten mit einer digitalen Anzeige. Es gibt ja auch diese Kofferwagen, die gibt es ja auch für Babys, die sehen auch immer ganz süß und charmant aus. Nur leider sind die nicht so genau, weil die wackeln halt dadurch, dass man selber sich bewegt oder das Kind sich bewegt, auch immer ein bisschen. Und dann kann das Gewicht halt auch mal zwischen 20 und 60 Gramm variieren. Und das ist halt super wichtig am Anfang, ob es 20 oder 60 Gramm mehr oder weniger sind. Also so auf diese kleinen Gegebenheiten kommt es dann an. Von daher wirklich eine Babywaage, wo ihr das Kind gut drauflegen könnt, wo es nicht runterrollt. Die meisten Wagen sind so etwas geschwungen, dass die Kinder halt gut da drin liegen können in der Schale. Und wichtig ist eine digitale Anzeige. Am besten eine Anzeige, die sich von alleine dann auch feststellt, wenn das Kind ruhig liegt. Ansonsten springt die halt auch immer hin und her und das führt auch manchmal zu Messungenauigkeiten. Außer das Kind liegt gerade sehr, sehr ruhig auf der Waage und ihr habt einen guten Moment erwischt. Ihr könnt euch auch eine Waage in der Apotheke leihen. Zurzeit ist es aber ähnlich mit den Wagen wie mit den Milchpumpen, dass sie ziemlich ausgedünnt sind in der Apotheke und dass die meisten halt verliehen sind oder dass man keine bekommt. Wenn man dort eine Waage leiht, kostet das im Schnitt 1,80 Euro pro Tag. Wenn man jetzt häufiger und länger wiegt, macht es wahrscheinlich Sinn, sich dann doch eher eine Waage zu kaufen. Aber ihr könntet natürlich versuchen, über einen Kinderarzt, über die Kinderärztin oder über einen Frauenarzt ein Rezept zu bekommen und könntet das dann gegebenenfalls bei der Kasse geltend machen. Wie gerade schon erwähnt, sollten die Kinder bis zum 14. Lebenstag ihr Geburtsgewicht wieder erreicht haben oder annähernd erreicht haben. Und danach, sagt man, sollten sie im Schnitt 140 Gramm pro 7 Tage, also in einer Woche, zunehmen. Ungefähr 140 Gramm. Je mehr, desto besser. Wenn euer Baby 200, 250, 300 Gramm zunimmt, ist das wunderbar. Macht euch da keine Sorgen. Nach oben hin gibt es also keine Grenze, nur nach unten hin. Es gibt auch Kinder, die einfach genetisch bedingt nicht so gut zunehmen. Das kann mal sein. Wenn euer Baby also immer so 100 Gramm die Woche zunimmt, ist das auch noch tolerabel. Aber weniger sollte es dann tatsächlich nicht sein. Also 140 Gramm im Schnitt. Wenn es bei eurem Baby immer nur 100 Gramm sind, ist es okay. Aber dann bitte weiter messen, weiter beobachten. Und ganz wichtig ist, alles notieren, damit ihr auch die Liste mitnehmen könnt zum Kinderarzt, zur Kinderärztin und die einen Überblick darüber haben, wie sich das kindliche Gewicht in den ersten Wochen entwickelt hat. Der nächste Punkt ist das Thema Haut oder Hautkolorit. Also, die Kinder haben normalerweise nach der Geburt und in den ersten Tagen, Wochen danach eine rosige, ganz zarte Haut. Das ist immer wichtig. Wenn die manchmal so ein bisschen bläulich oder marmoriert aussieht, ist das nicht ungewöhnlich. Dann kann das einfach daraus ergeben sein, dass die Kinder vielleicht ein bisschen zu dünn angezogen sind oder gerade ein bisschen frieren. Dann macht gerne auch die Wärmelampe oder den Heizlüfter auf eurem Wickeltisch an oder heizt das Zimmer ein bisschen mehr oder packt das Kind nochmal extra an eine Decke. Dann ist es so, dass viele Eltern sich wundern in den ersten Tagen, dass die Kinder trockene Haut bekommen. Das kommt durch die Hormonumstellung, ist etwas ganz Natürliches, haben sie immer an den ersten 14 Lebenstagen, fängt meist an den Händen und an den Füßen an und geht dann einmal über den ganzen Körper. Manche Babys pellen sich wirklich wie eine Schlange, also da stehen wirklich die Hautfetzen hier so ab, man kann die so abziehen, das tut den Kindern auch nicht weh. Darüber nicht irritiert sein, ihr müsst da auch nicht cremen und nichts machen. Das bringt nämlich nichts, sie werden sich trotzdem pellen. Was ihr machen könnt, wenn ihr stillt, ihr könnt ein bisschen Muttermilch drauf machen. Oder wenn wirklich jetzt an den Handgelenken oder an den Fesseln die Haut so trocken ist, dass sie so brüchig wird, einreißt, vielleicht manchmal auch etwas wundblutig ist, dann könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen Öl da drauf machen. Das ist kein Problem, einfach ein bisschen Öl drauf tupfen. Aber prinzipiell würde ich das erstmal einfach ignorieren und hinnehmen als gegeben. Also das ist was ganz Normales. Der nächste Punkt ist das Thema Nägel oder Nagelpflege, also Fingernägel und Fußnägel. Bei den meisten Kindern ist es so, dass die Nägel, gerade wenn die Kinder über den Termin gegangen sind, relativ lang sind und hier auch so überstehen. Meistens ist es so, dass sie sehr dünnwandig, sehr weich sind und von alleine umknicken und dann halt auch sich lösen. Wenn die Fingernägel so hoch stehen, könnt ihr die gerne so abziepen. Das ist gar kein Thema, einfach so abziepen. Und manche Eltern feilen die Nägel auch. Dort aber bitte sehr vorsichtig sein, dass man nicht das Nagelbett, nicht hier vorne die Fingerkuppe verletzt beim Feilen, weil die Nägel halt doch wirklich sehr dünnwandig sind und man häufig doch mal abrutscht oder die Nägel umknicken. Das ist ja auch eher ein unangenehmes Gefühl, kennt man vielleicht von sich selber. Das heißt, ihr könnt es auch einfach ignorieren und das erste Mal wirklich Fingernägel und Fußnägel schneiden nach frühestens 6 bis 8 Wochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann sind die Nägel an sich etwas fester, knicken nicht mehr so leicht um und man hat nicht so die Gefahr, dass sie an den Seiten einwachsen. Wenn ihr die Nägel schneiden solltet, immer gerade schneiden, nicht rund schneiden, weil dann ist auch eher die Gefahr, dass sie hier einwachsen und dass es so kleine Nagelbettentzündungen gibt. Genau, also frühestens nach 6 bis 8 Wochen mit einer Babynagelschere, die ist nämlich vorne schön abgerundet. Und ganz vorsichtig schneiden. Bitte wirklich nicht zu kurz schneiden. Das sieht man meistens erst einen Tag später, dass es dann hier doch ordentlich gerötet ist. Und vielleicht kennt man das von sich selber, wenn man die Fingernägel zu kurz geschnitten hat, dass es doch sehr unangenehm ist. Also wirklich gerade nicht zu kurz schneiden. Und bitte aufpassen, nicht vorne hier in die Fingerkuppe schneiden. Habe ich auch schon ganz, ganz oft erlebt. Die Babynagelscheren sind nämlich durchaus sehr scharf. Und man sieht das einfach bei den Kleinen nicht so gut. Und deswegen als Tipp, ich würde immer Fingernägel schneiden, am besten zu zweit und am besten, wenn das Mäuschen schläft. Dann habt ihr nicht so die Gefahr durch das Gefuchtel, dass ihr doch mal das Kind verletzt. Falls bei euch dann doch so kleine Entzündungen an den Nägeln sein sollten beim Baby, was auch nicht so ungewöhnlich ist, weil doch halt mal etwas hier einwächst oder so kleine Striepsel hochstehen, dann könntet ihr euch aus der Apotheke Beta-Isodonna-Salbe besorgen. Da ist Jod drin, das wirkt desinfizierend. Und wenn man so eine Nagelbettentzündung hat, also wenn euer Baby das hat, was nicht so selten ist, macht ihr einfach so Stecknadelkopf groß etwas von der Creme drauf, dann ein Pflaster drum, nicht zu eng natürlich, dass ihr den Finger nicht abschnürt. Vielleicht noch ein bisschen Verband, weil das Beta-Isodonna-Jodzeug färbt extrem. Wenn ihr das irgendwo an die Klamotten oder so bekommt, kriegt ihr das nie wieder raus. Also das wäre wichtig. Und dann sollte das innerhalb von 1 bis 2 Tagen auch weg sein. Wenn das irgendwie dann doch noch weiter eitern sollte, dicker werden sollte, anschwellen sollte, auf jeden Fall dann immer zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen. Das ist wichtig, aber in den meisten Fällen verschwindet das dann relativ schnell von alleine. Der nächste Punkt ist das Thema Lagerung, also Lagern der Babys von Beginn an. Ab dem ersten Lebenstag ist ganz, ganz wichtig. Also sobald ihr zu Hause seid, schaut wirklich tagsüber, wenn ihr selber wach seid und dabei seid, dass ihr die Kinder lagert. Und zwar abwechselnd. Linke Seite, rechte Seite zum Schlafen. Wichtig ist immer, dass die Kinder wirklich richtig auf der Seite liegen und nicht nur so halb, sondern wirklich richtig mit dem kompletten Oberkörper auf der Seite liegen. Ihr könnt die Kinder gerne stützen, indem ihr dahinter ein Kissen legt, das Stillkissen legt oder ein Handtuch rollt und auch zwischen die Beine der Mäuse legt, weil dadurch ist dann auch die Hüfte ein bisschen entspannter, der Beckenboden etwas entspannter und die Kinder liegen etwas physiologischer, angenehmer. Kennt man vielleicht auch von sich selber, wenn man sich ein Kissen zwischen die Beine schiebt zum Schlafen. Und natürlich, sie sind auch ein bisschen stabiler. Also wichtig ist immer Stützen von allen Seiten, weil die Stabilität in der Wirbelsäule ist einfach bei den kleinen Mäusen noch nicht gegeben. Und wirklich abwechselnd linke Seite, rechte Seite auf flacher Unterlage. Das ist auch immer ganz wichtig. Also nicht irgendwie auf dem Kopfkissen oder ähnlichem, sondern wirklich, oder auf dem Lagerungskissen, sondern wirklich auf flacher Unterlage. Es gibt auch so Seitenlagerungskissen für die Kinder. Falls ihr so eins zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch damit arbeiten, dass die Kinder dann gut gestützt sind. Das mehrmals am Tag von Beginn an. Und was auch wichtig ist von Beginn an, ist, die Kinder regelmäßig auf dem Bauch zu legen. Nachts sollen sie ja nicht auf dem Bauch liegen, nicht auf dem Bauch schlafen, aufgrund des plötzlichen Kindstods. Wichtig ist aber tagsüber, die Kinder viel auf den Bauch zu legen, wirklich 4, 5, 6 Mal am Tag, damit sie ausreichend Rücken- und Nackenmuskulatur entwickeln und auch hier im Schultergürtel schön stabil werden und später den Kopf gut halten können. Da ist es auch wieder wichtig, nicht nur bei euch auf der Brust, das ist natürlich auch super schön und auch total gut, aber auch gerne wirklich mehrfach am Tag auf flacher Unterlage, zum Beispiel im Laufstall oder auf der Krabbeldecke oder auf dem Boden, auf dem Teppich. Wichtig ist immer, dass ihr guckt, dass es nicht zieht von unten, dass den Kindern nicht kalt wird, dass sie nicht auskühlen, weil die machen sich natürlich auch noch nicht bemerkbar in dem Sinne. Ja, und dass ihr sie halt regelmäßig auf den Bauch legt. Bitte schauen, dass die Nabelklemme, wenn ihr eine habt, schon abgefallen ist beim Mäuschen, damit die Nabelklemme nicht in den Bauch reindrückt, unangenehmen Zug auf den Bauchnabel macht oder irgendwie die Wundheilung behindert. Also da vielleicht erst warten, bis die Nabelklemme abgefallen ist und dann regelmäßig auch auf dem Bauch lagern. Tagsüber, wenn ihr dabei seid und wach seid. Wenn euer Baby die Bauchlage nicht so gerne mag, ist es gerade wichtig, das häufig zu machen, weil je häufiger man das macht, desto stabiler werden sie, desto mehr Muskulatur bauen sie auf, desto lieber mögen sie das. Wenn euer Baby aber doll weint, macht es keinen Sinn, sie weiter in Bauchlage zu lagern, dann einfach umdrehen. Also nicht irgendwie auf Teufel komm raus oder auf Zwang. Und 1, 2 Minuten pro Einheit sind völlig in Ordnung, also macht euch da keinen Stress. Dann kommen wir zum Thema Wickeln und wie oft eigentlich wickeln. Ist auch eine ganz, ganz häufige Frage bei mir in der Praxis. Meistens wickelt man viel zu häufig. Also prinzipiell würde ich gucken, dass ihr so alle 3 bis 4 Stunden euer Baby wickelt. Nachts dürfen die Abstände auch mal größer sein. Das kommt aber immer ein bisschen auf die Gegebenheiten an, ob ihr euer Kind noch regelmäßig wecken müsst zu den Mahlzeiten, ob sich euer Baby von alleine meldet oder ob euer Kind noch häufiger trinken soll als andere Kinder, zum Beispiel alle 2 Stunden statt alle 3 Stunden, dann ist Wickeln natürlich auch immer eine Maßnahme, um das Kind zu wecken. Aber prinzipiell sagt man so, alle 3 bis 4 Stunden einmal die Windel wechseln und am besten immer die Windel wechseln direkt vorm Füttern. Das heißt, entweder vom Stillen oder vom Flasche geben, einmal wickeln. Wenn euer Baby dann währenddessen in die Windel macht, Stuhlgang und Urin, ist völlig egal, und danach schläft und es euer Mäuschen nicht stört, dann lasst es einfach schlafen und wickelt erst wieder vor der nächsten Mahlzeit, also wenn diese 3 bis 4 Stunden um wären. Oder wenn sich euer Baby vorher meldet, dann könnt ihr natürlich auch noch mal wickeln. Aber ansonsten sind alle 3 bis 4 Stunden völlig ausreichend und nachts dürfen es auch mal 5 Stunden sein. Vorausgesetzt, ihr müsst euer Baby nicht wecken, häufiger wecken, damit es mehr trinkt. Dann ist noch ganz wichtig zu sagen, zum Wickeln, nach dem Saubermachen, egal ob ihr mit Wasser, mit Papiertüchern, mit Feuchttüchern sauber macht, immer die Leisten nachtrocknen. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn dort die Hautfalten übereinander liegen und dort die Feuchtigkeit bleibt von den Tüchern, vom Wasser, vom Urin, was auch immer, dann werden die Kinder relativ schnell wund und es fängt auch an zu suppen. Deswegen immer hinterher mit trockenen Tüchern, also entweder mit einem Spucktuch, mit einem Moltontuch, mit einem Kleenex-Tuch, mit einem trockenen, wirklich die Hautfalten richtig nachtrocknen, richtig nachwischen. Bei den Mädchen bitte immer auch auf die Wischrichtung achten, also auch bei den Schamlippen, wenn der Stuhlgang reinläuft in die Scheide etc., muss das natürlich entfernt werden. Dann ist immer wichtig, gerne mit einem trockenen Tuch anstatt mit einem Feuchttuch, das brennt manchmal in der Scheide, von oben nach unten wischen, also da immer die Wischrichtung beachten. einmal wischen von oben nach unten mit einem Tuch und dann ein neues Tuch nehmen oder eine neue Stelle. Ganz, ganz wichtig bei den Mädchen. Und bei den Jungs bitte auch immer mal unterm Hodensack wirklich schauen in alle Falten, dort alles trocken wischen. Die Vorhaut nicht zurückziehen, das wird nicht gemacht im ersten Lebensjahr. Und bitte aber unten am Schaft auch immer ein bisschen wischen, trocken wischen und auch sauber machen, weil auch dort sich natürlich dann Stuhlreste, Urinreste etc. sammeln können. Jetzt explizit zum Thema Wickeln. Zum Beispiel findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal ganz explizite Videos, auch die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen und halt auch zu anderen Babypflegetipps. Also gebt das einfach gerne mal in die Suche ein, wenn es ein Thema gibt, was euch näher interessiert. Dann ein weiterer Punkt ist gerade anfangs das Thema Spucken. Die ersten Tage spucken die meisten Kinder noch nicht so viel, vor allem die Stillkinder nicht, weil die Milchproduktion erstmal richtig in Gang kommen muss. Wenn dann die Milchproduktion aber richtig in Gang gekommen ist, ist es so, dass viele Kinder auch vermehrt spucken, aber das variiert. Manche spucken viel, andere spucken gar nicht, manche spucken ab und zu mal. Es gibt auch Unterschiede zwischen dem Spucken. Es gibt wirklich schwallartiges Spucken, es gibt so flockiges Spucken und es gibt Kinder, die wirklich schwallartig sehr viel spucken oder es wirkt sehr viel für die Eltern, ist aber am Ende gar nicht so viel. Und es gibt Kinder, bei denen manchmal wirklich nur mal so ein bisschen was aus dem Mundwinkel rausläuft. Prinzipiell ist Spucken nichts Schlechtes, sondern für uns immer was Gutes. Wir sagen immer, Speikinder sind Gedeihkinder. Also die Kinder, die viel spucken, wachsen gut, weil sie viel Milch bekommen. Bei den Flaschenkindern ist klar, die bekommen natürlich immer ausreichend Milch. Und bei den gestillten Kindern ist das immer ein Indiz dafür, dass die Mütter einfach ganz viel Milch haben. Das ist natürlich auch immer ein schönes Zeichen für uns. Das heißt, die nehmen auch gut zu und wachsen halt gut. Was wichtig ist, am besten quasi vorm Stillen oder vor dem Flaschefüttern zu wickeln und danach nicht mehr. Weil je mehr man dann die Beine anhebt, die Kinder wieder lagert, hochnimmt, runterlegt, desto mehr spannt man natürlich die Bauch- oder wird die Bauchpresse des Kindes belastet. Man drückt vielleicht auf den Bauch, wenn man das Kind über die Schulter legt und dann müssen die Kinder spucken, einfach durch den Druck. Wie gesagt, das kann man vermeiden, indem man einfach möglichst nach Bedarf hinterher nicht mehr so viel lagert, sondern das Kind ablegt. Und wenn euer Kind zu viel Spucken neigt, gerne auch in erhöhter Rückenlage ablegen, dass einfach der Speisebrei, der Speichel etc. gut abfließen kann, als wenn sie so ein bisschen kopfunter liegen, dann neigen sie natürlich auch eher zum Spucken. Also da gucken, dass ihr einfach ein bisschen erhöhte Rückenlage macht, zum Beispiel gelagert in einem Stillkissen, ein bisschen erhöht oder zum Beispiel, wenn ihr das Baby im Anstillbettchen lagert, dass ihr die Matratze etwas erhöht, indem ihr zum Beispiel einen dünnen Ordner, Aktenordner von Leitz oder von Herlitz zum Beispiel, einfach unter die Matratze legt. Somit ist der Rücken stabil und fest etwas höher gelagert. Das hilft auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn euer Kind viel spuckt, dann gerne danach nicht unbedingt wickeln, weil das fördert das Spucken dann doch eher. Was immer beim Spucken noch so Thema ist, dass viele Eltern denken, dass es was mit Übelkeit und Erbrechen zu tun hat oder mit Unwohlsein, hat es nicht. Also es hat nichts mit Übelkeit, nichts mit krankhaften Erbrechen zu tun. Das ist ganz klar, also macht euch deswegen keine Sorgen. Und wenn euer Baby wirklich im Schwall gespuckt hat und eine Komplettentleerung des Magen-Darm-Traktes hattet, ist es leider auch so, dass das Mäuschen wahrscheinlich direkt danach wieder Hunger hat. Das heißt, wenn ganz viel gespuckt wurde, kann man direkt danach wieder die Flasche geben oder anlegen. Leider doppelte Arbeit. Aber ihr könnt eurem Baby dann ruhig was zu essen geben. Also ihr müsst dann nicht irgendwie warten und denken, wenn jetzt Übelkeit da ist, dann lieber nichts obendrauf füttern. Nein, auf jeden Fall füttern, damit das Kind schnell zur Ruhe kommt und dann auch wieder schläft. Dann als nächsten Punkt das Thema Körperpflege bei den Kindern. Also durch das regelmäßige Wickeln wird der Po ja ständig sauber gemacht. Darum müsst ihr euch dann nicht nochmal explizit extra kümmern. Wenn es ganz, ganz schlimm mal sein sollte, dann könnt ihr natürlich das Mäuschen auch mal übers Waschbecken halten und zusammen den Po waschen. Aber in der Regel ist das Wickeln und regelmäßig Reinigen mit Feuchttüchern, Wasser, Kleenex-Tüchern völlig ausreichend. Ansonsten würde ich schauen, dass ich die Körperpflege einmal täglich mache beim Baby. Und zwar geht es da um die Hautfalten. Einmal die Halsfalte. Gerade immer, wo Falten aufeinander sitzen, schwitzen sie natürlich auch. Und wenn die Kinder relativ schnell viel zunehmen, schwitzt das halt noch mehr aufeinander. Und dann neigen sie dort halt auch wund zu werden. Oder es fängt auch an zu riechen natürlich, wenn sich hier Milchreste sammeln, durch Spucken etc. Also einmal die Hautfalten reinigen, das heißt hier unterm Hals, dann immer hier hinter den Ohrläppchen, weil wenn die Kinder spucken oder nachts mal sabbern, dann läuft es natürlich auch hier hinter die Ohrläppchen und sammelt sich dort. Wirklich das Ohrläppchen auch komplett umklappen und gucken, ob hier so ein weißer Rand sich sammelt. Das ist ganz häufig so, wenn man nur so ein bisschen guckt, sieht man das nicht. Man muss es quasi einmal komplett umklappen. Das kann man vorsichtig machen, das ist auch nicht schmerzhaft für die Kinder. Dann einmal am Tag auf jeden Fall auch die Achseln säubern, weil unter den Achseln sitzen halt auch die Hautfalten aufeinander. Auch hier sammeln sich dann Rückstände von Haut, von Reibung, von Schweiß etc. und die Kinder werden relativ schnell wund. Wichtig ist wirklich, dass ihr euch die Hautfalten richtig aufspreizt. Das heißt nicht den Arm nur so, sondern wirklich den Ellenbogen richtig so auf Ohrniveau und hier richtig aufspreizen, dass man auch wirklich sieht, was sich hier so sammelt. Und dann ist ganz wichtig, macht das gerne zu zweit, das ist einfacher. Der eine hält die Hautfalte auf und der andere säubert dann. Einfach mit einem Waschlappen und mit lauwarmem Wasser, ohne Zusatz. Ihr braucht dafür kein Babyduschgel, kein Öl etc., sondern wirklich nur mit Wasser. Und das Allerwichtigste ist hinterher trockenwischen, dass wirklich die Hautfalten wieder trocken gewischt werden. Ansonsten macht ihr euch das Problem selber, wenn die Hautfalten nass bleiben, neigen sie sofort wieder dazu, wund zu werden. Auch dazu findet ihr ein Video bei YouTube. Einfach unter Thema Babypflege gebt das in der Suche ein mit meinem Namen zusammen, Laura Roman Höhn, und dann findet ihr das passende Video dazu. Mehr an Körperpflege müsst ihr erstmal in den ersten Tagen, in den ersten Wochen nicht machen. Wie gesagt, dadurch, dass man ja ständig die Windel wechselt, ist der Po sowieso immer sauber und dann einmal am Tag nur diese Hautfalten zu reinigen, das ist völlig ausreichend. Was dann noch kommen kann, wenn die Kinder anfangen, aktiver mit den Händen zu werden, dass ihr einfach auch zwischen den Fingern quasi mal sauber macht oder die Hände wirklich mal wascht und dann richtig trocknet, aber hier vor allem die Fingerzwischenräume und genau das gleiche an den Füßen und zwischen den Zehen. Dann das Thema Fieber messen, ist auch häufig ein Punkt im Wochenbett. Also ihr müsst nicht regelmäßig Fieber messen bei eurem Neugeborenen. In der Klinik gehört das zum QM, dort wird das regelmäßig gemacht. Jetzt unter der aktuellen Situation und Corona ist es so, dass das auch nicht ständig gemacht wird, um möglichst wenig Kontakt halt auch mit den Patientinnen und den Babys zu haben und dort kein Risiko herzustellen. Und zu Hause müsst ihr das wirklich nur bei Bedarf machen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind ist unterkühlt oder eher kühl oder euer Kind glüht, dann könnt ihr gerne Fieber messen. Ansonsten, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, trotzdem dann gerne einmal am Tag und bitte darauf achten, dass man wirklich das Fieberthermometer schon so ein Stück auch in den Po einführt. Ansonsten ist das nicht aussagekräftig. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ihr regelmäßig Fieber messt, ist wichtig, rektal zu messen. Alle anderen Methoden im Ohr oder auf der Stirn sind wirklich bei den ganz kleinen Mäusen noch nicht aussagekräftig. Und ich finde, das beste Indiz dafür ist immer, dass in der Kinderklinik nur rektal gemessen wird. Also wenn ihr Fieber messen wollt, dann wirklich mit so einem ganz normalen Fieberthermometer, am besten mit so einer flexiblen Gummispitze, die sich so ein bisschen dann auch dem Rektum quasi anpasst. Und wenn ihr Octenisept zu Hause habt, das ist so Schleimhautdesinfektionsmittel, dann kann man das Fieberthermometer danach damit desinfizieren und säubern und dann brennt es auch nicht, wenn man es einführt. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Vorerkrankungen gehabt haben solltet oder bei euch irgendwelche Befunde gewesen sind beim Baby oder bei euch, zum Beispiel langer vorzeitiger Blasensprung oder wenn der Streptokokkentest positiv gewesen ist oder wenn zum Beispiel der Entzündungswert bei eurem Baby erhöht gewesen ist direkt nach der Geburt, dann ist es vielleicht sinnig, einmal am Tag Fieber zu messen zu Hause, aber in der Regel muss das nicht sein. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Nabelpflege. Viele Eltern haben ja auch Angst vor dem Bauchnabel oder finden den etwas befremdlich, weil er da so rumbaumelt und ab und zu geht mal so ein bisschen Kruste ab, mal geht da so ein bisschen Blut ab, mal ein bisschen Wundsekret. Also ich würde empfehlen, eine offene Nabelpflege zu machen. Das heißt, die Windel wird umgeklappt, es kommt viel Luft an den Bauchnabel, damit der schnell austrocknet, schnell epithelisiert und nach Möglichkeit halt dann auch schnell abfällt. Und auch wenn der Bauchnabel abgefallen sein sollte, nicht erschrecken, dann kann es bluten. Es kann Wundsekret, das ist auch so leicht gelblich, austreten und es kann ein paar Tage nässen. Nicht erschrecken ist nicht ungewöhnlich. Einfach die Windel großzügig weiter umklappen, gerne nach außen umklappen, damit ihr die weiche Kante hier habt, also außen großzügig umklappen und die Klebestreifen von der Windel gerne so schräg zumachen, weil die häufig sehr scharfkantig sind und dann hier oben am Nabelgrund schuppern können. Deswegen gerne schräg zumachen, damit man das umgeht und die Haut hier oben nicht gereizt wird. Dann prinzipiell gar nichts machen, außer Luft dran lassen an den Nabel Und ihr müsst den nicht säubern, ihr müsst den nicht regelmäßig desinfizieren etc. Desinfizieren tut man den Bauchnabel wirklich nur, wenn er gerötet ist oder wenn er zum Beispiel einen üblen Geruch annimmt. Dann kann man ihn desinfizieren mit Octenisept. Das ist ganz, ganz wichtig, mit Schleimhautdesinfektionsmittel. Nicht mit herkömmlichem Desinfektionsmittel bitte, weil das brennt dann wie Hulle. Nur mit Octenisept Schleimhautdesinfektionsmittel. Da gibt es so kleine Sprühflaschen. So eine würde ich mir vor der Geburt vielleicht schon mal in der Apotheke oder online besorgen, dass ihr das im Zweifel zu Hause habt, weil das kann man immer mal gebrauchen, wie gesagt, eben schon für Fieberthermometer oder wenn die Kinder größer werden oder eine Wunde haben oder auch für euch im häuslichen Gebrauch einfach zu Hause. Wenn der Bauchnabel wirklich arg riechen sollte, die riechen dann wirklich so faulig, wie faulige Eier, fad, süßlich, sagt man immer, sehr unangenehm. Manchmal riecht man das schon durch die Kleidung, durch den Body durch. Oder wenn der Bauchnabel wirklich gerötet sein sollte, dann bitte immer unbedingt zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen. Dann kann es sein, dass er sich entzündet hat und dass das dann auch behandelt werden muss. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist wirklich wichtig, die Windel lange umzuklappen, solange hier noch eine Wunde ist und solange hier noch Blut- und Wundsekret austritt, damit kein Stuhlgang und kein Urin in den Bauchnabel läuft. Das wäre natürlich sehr ungünstig, deswegen solange wirklich diese Wunde noch nicht verschlossen ist, bitte unbedingt die Windel noch weiter umklappen. Und es ist auch empfohlen, die Babys erst das erste Mal zu baden, wenn der Bauchnabel abgefallen ist und wenn der richtig verheilt ist, weil ansonsten natürlich auch übers Badewasser über den Bauchnabel Keime aufsteigen können. Das möchte man auch vermeiden. Baden in der Regel einmal die Woche. Alles weitere dazu haben wir auch schon mal in einem YouTube-Video ganz genau erklärt. Also gebt das gerne auch nochmal in der Suche ein, wenn ihr eine Anleitung zum ersten Bad braucht. Gar kein Problem. Gebt das einfach ein unter meinem Namen Laura Roman Höhn und dann könnt ihr euch einmal die Badeanleitung direkt ansehen. Dann ein weiterer Punkt, das Thema Füttern, Anlegen, Stillen oder Flasche füttern. Also, je häufiger, desto besser. Die Kinder werden nach Bedarf, man sagt immer ad libitum, gefüttert. Egal ob Stillkind oder Flaschenkind, also egal ob ihr stillt oder Prämilch gibt, die Kinder bekommen so viel zu essen, wie sie möchten. Je häufiger sie trinken wollen, desto besser. Das heißt, desto schneller nehmen sie zu, desto besser wachsen sie, desto besser gedeihen sie. Und das ist immer gut. Also von daher, je häufiger sie trinken wollen, desto besser. Jedes Mal, wenn sie sich melden oder wenn sie weinen, als erste Instanz, vielleicht noch mal kurz vorher wickeln und dann als erste Instanz auf jeden Fall füttern. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn das erst gerade eine halbe Stunde her ist, nicht dadurch irritiert sein. Ich weiß, das verwirrt einen manchmal und man denkt, hä, das kann doch nicht sein. Er hat doch oder sie hat doch gerade erst vor 20 Minuten getrunken. Aber manchmal sind es die letzten 20 Milliliter, die fehlen, um dann ein Sättigungsgefühl herzustellen. Und dann schlafen die Kinder danach dafür 3 Stunden. Also quält euch da nicht, sondern jedes Mal, wenn die Kinder weinen oder erste Hungeranzeichen machen, auf jeden Fall als erste Instanz immer erstmal füttern. Wenn euer Baby zu der Sorte gehört, dass es sich nicht von alleine meldet, müsstet ihr gerade in den ersten 4 Wochen wirklich darauf achten. Die müssen ja in den ersten 14 Tagen ihr Geburtsgewicht wieder erreichen und in den ersten Wochen auch wirklich stetig zunehmen. Und deswegen müsst ihr in den ersten Wochen darauf achten, dass die Kinder regelmäßig trinken. Das heißt, wenn euer Kind sich nicht von alleine meldet, bitte schauen wirklich, dass ihr alle 3 Stunden, 2 bis 3 Stunden, je nach Gewichtsentwicklung, euer Baby weckt dann, damit es ausreichend und genug Nahrung zu sich nimmt. Wenn euer Kind dann super gut gedeiht und jede Woche über 200 Gramm zum Beispiel zunimmt, dann kann man das schnell ausweiten. Dann können sie auch alle 3 bis 4 Stunden nur trinken. Das ist gar kein Problem. Und dann kann man auch nachts vielleicht mal eine längere Schlafphase von 5 oder 6 Stunden tolerieren. Aber das ist wirklich etwas, was sehr individuell ist, was immer von Kind zu Kind abhängig ist. Auch von Geburtsgewicht zu Geburtsgewicht. Es macht einen Unterschied, ob ein Kind mit 2 Kilo oder mit 4 Kilo geboren wird und ob ihr stillt und ob ihr Flasche füttert und wie halt die kindliche Gewichtsentwicklung ist. Beim Stillen bitte immer auch darauf achten, wenn euer Kind gut zunimmt, könnt ihr es länger schlafen lassen, aber auf die Brust achten. Nicht, dass ihr direkt einen Milchstau bekommt, weil euer Baby 5 Stunden geschlafen hat und Mama hat dann Milchstau. Dann müsstet ihr natürlich euch einen Wecker stellen und entweder das Baby vorher wecken und anlegen oder halt die Brust anders entlasten durch Pumpen oder durch Ausstreichen. Bis dann ein erster kleiner Rhythmus entsteht, also erster Tag- und Nachtrhythmus, sagt man immer so, kann es 4 bis 6 Wochen dauern. Also seid da auch nicht irritiert. Ich werde ganz oft nach Rhythmus gefragt, wann kann man denn so den ersten Rhythmus reinbringen? Das ist am Anfang gar nicht abzusehen. Und dann gibt es ja auch noch die verschiedenen Wachstumsschübe. Also der erste Wachstumsschub ist 7. bis 10. Lebenstag. Zum Beispiel, da kommen die Kinder in diesen Wachstumsphasen halt deutlich häufiger, zum Teil halbstündlich, um mehr Milchproduktion anzuregen, um schneller halbstündlich halt zu gedeihen, um besser zu wachsen. Und danach können sie auch meistens mehr. Nicht erschrecken, in den Wachstumsschüben sind die Kinder häufig sehr quengelig, sehr anstrengend. Wollen viel getragen werden, viel auf dem Arm sein, ständig trinken, ist ganz normal und wie gesagt, einfach tolerieren, da sein, Trost spenden und nach Möglichkeit viel zu trinken anbieten. Als kurzer Ablauf nochmal zu den Wachstumsschüben. Wie gerade schon erwähnt, der erste Wachstumsschub ist 7. bis 10. Lebenstag. Das ist ja wirklich sehr zeitnah nach Geburt, also nicht irritiert sein, wenn euer Baby da ständig kommt. Der nächste Wachstumsschub ist um die 4., 5. Lebenswoche und der übernächste, der 3. Schub, wäre dann 8., 9. Woche. Und dann wäre ja das Wochenbett auch abgeschlossen. Zu den Wachstumsschüben gibt es auch verschiedene Buchempfehlungen und es gibt auch verschiedene Apps, zum Beispiel Oje, ich wachse, ist so eine App oder auch ein Buch, was viele sich runterladen oder kaufen. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, einfach aufgrund dessen, weil es beruhigt. Man liest das nach und denkt, okay, krass, das ist genauso, wie mein Kind sich verhält und man ist dann einfach ein bisschen beruhigter. Also schaut euch das gerne mal an. Wenn euch das aber eher verunsichert, dann nutzt das nicht. Dann hört einfach auf euren Mama-Papa-Instinkt, ist auch völlig in Ordnung und nutzt es nicht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auch in Zukunft abonnieren würdest. Du kannst mich auch persönlich erreichen unter meinen Social-Media-Kanälen, bei YouTube und bei Instagram unter Laura Roman Höhn und schau dir auch gerne meine Online-Kurse an bei myhebamme24.de. Ich freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Deine Laura.